Ich habe uns zur Predigt heute ein Bild mitgebracht, mit dem ich gerne starten möchte. Und das Bild kann man jetzt einmal einblenden, genau. Das ist eine Straßenecke in Berlin, da war ich selber noch nicht, aber jeder Autofahrer, der so ein bisschen die Straßenschilder nicht ganz vergisst, der wird sich die Frage stellen, wie kommt man da wieder raus? Also, ich lüfte das Geheimnis später, aber eine Einbahnstraße, die in einer Sackgasse endet, ist nicht so eine gute Situation. Und eine ähnliche Situation werden wir heute betrachten im Bibeltext. Und da möchte ich mit uns einen Text lesen aus dem zweiten Buch Mose. Bevor ich diesen Text lese, möchte ich aber ganz kurz ein bisschen was zum Kontext sagen. Ich werde das nur kurz umreißen, damit wir einfach verstehen, ja, was passiert hier in dieser Situation eigentlich. Es geht um das Volk Israel und dieses lebte zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahrhunderte in Ägypten. Und vor allem die letzten Jahrzehnte dieses Daseins waren geprägt von Sklaverei und Unterdrückung. Die Israeliten wurden sozusagen als Maschinerie verwendet, um sämtliche Bauwerke aufzurichten. Man versklavte sie, um Lehm zu formen, um Lehmziegel zu schaffen und dann entsprechend damit halt viel zu bauen. Und in dieser Zeit beruft Gott einen Mann, dessen Name wir alle kennen, das ist der Mann Mose, oder zumindest ich denke, die allermeisten werden diesen Namen kennen. Selbst Menschen, die mit der Bibel wenig zu tun haben, haben den Namen Mose mindestens einmal gehört. Also aus der Schule kennt man das, auch die Geschichten sind eigentlich bekannt. Und Gott beruft diesen Mann, es hat eine ganz bewegende Lebensgeschichte, und beruft diesen Mann, als er quasi im Exil war, der hat da in Ägypten dann, musste aus Ägypten fliehen, ist dann ins Exil gekommen, lebte 40 Jahre bereits in der Wüste, war so um die 80 Jahre alt. Und dann sagt Gott ganz bewegende Worte zu ihm und er sagt in 2. Mose 3, Vers 8 und Vers 10, das braucht ihr jetzt nicht mitlesen, also könnt ihr auch, ja, wissen wollt, ob ich die Wahrheit sage, aber da sagt er Folgendes, oder Gott sagt Folgendes zu Mose: Ich, der Herr, bin herabgekommen, um das Volk aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Und weiter in Vers 10, und nun geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten herausführst. Kurz vorher hat Gott gesagt, ich habe das Leid und das Elend gesehen und ich mache mich auf den Weg, um die Israeliten zu retten aus dieser schrecklichen Situation. Gott sagte aber auch direkt, dass das kein einfacher Weg wird. Er sagte, ja, der Pharao, der wird das nicht so schön finden, diesen Weg. Und der wird euch nicht sofort ziehen lassen. Und dann sagt Gott was ganz Interessantes. Er sagt, dass er das benutzen möchte, diese Einstellung des Pharaos, dass er sie benutzen will, um sich an ihm zu verherrlichen. Gott sagt, er wird das Herz des Pharaos verhärten und er wird sich an dem Pharao verherrlichen. Ja, das Ganze, Mose will zuerst nicht. Das Ganze ist ein bisschen versucht sich erstmal gegen diesen Auftrag ein Stück weit irgendwie zu wehren, möchte nicht losgehen. Aber im Endeffekt sagt er dann doch diesen Dienst zu von Gott und kommt zum Pharao, fordert die Freilassung des Volkes sozusagen. Der Pharao, wie schon vorhergesagt, will natürlich nicht. Das Ergebnis sind 10 Plagen. Auf diese Plagen werde ich jetzt nicht im Detail eingehen, aber wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann werden mit diesen 10 Plagen wird Ägypten im Endeffekt systematisch destabilisiert. Die gesamte Götterwelt der Ägypter wird nach und nach verhöhnt und verspottet. Gott zeigt den Ägyptern und grundsätzlich der ganzen Welt, die Götter Ägyptens haben keine Macht, sondern ich bin der Herr. Das ist total, total faszinierend, wenn man sich das auch nochmal so anschaut, die einzelnen Plagen, was da passiert. Und wir sehen, dass Gott alle Bereiche Ägyptens dass damit alle Bereiche getroffen werden. Also es geht wirklich um wirtschaftliche Dinge, die ganzen Ernten sind kaputt, die Tiere sind kaputt, es geht um gesundheitliche Dinge, die Menschen wurden krank, die Tiere wurden krank und natürlich auch um soziale Dinge, aber auch um emotionale Dinge. In jeder Familie, gerade die letzte Plage, die schlimmste Plage, gab es den Verlust der Erstgeburt, was ein fürchterliches Wehklagen in Ägypten ausgelöst hatte. Und nach dieser 10. Plage, das Volk wurde verschont durch das Blut des Lammes, eine super spannende Geschichte, jetzt nicht Thema, aber in dieser Passanacht geht es quasi los. Das Passa sollten die Israeliten dort feiern, das Passa wird eingesetzt, eine riesige Symbolkraft in diesem Fest, das sich durch die ganze Bibel zieht. Und in dieser Nacht geht's los. Die Ägypter lassen die Israeliten endlich ziehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Die Israeliten sind auf dem Weg aus Ägypten raus, beziehungsweise sie sind quasi auf der Flucht sozusagen. Und wir steigen ein in unseren Text. Der Text ist ein bisschen länger, aber ich habe mich entschieden, diesen Text komplett mit uns zu lesen. Und das ist, denke ich, auch nicht schlimm. Also, in der Bibelgemeinde, die Bibel darf ja im Vordergrund stehen, sollte sie ja immer, in jeder Gemeinde. Und deswegen lesen wir diesen Text, 2. Mose Kapitel 14. Und wir werden dieses Kapitel einmal ganz lesen. Ich werde dieses Kapitel einmal ganz lesen und dann werden wir schauen, was uns diese Geschichte lehrt. 2. Mose Kapitel 14, wer mitlesen möchte, darf das natürlich gerne tun. Ich lese ab Vers 1 aus der Elberfelder Übersetzung. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sprich zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hachirot zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Ihm gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen: Verwirrt irren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen. Und ich will das Herz des Pharaos verhärten, so dass er ihnen nachjagt, und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie taten so, also die Israeliten. Und es wurde dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk geflohen sei. Da verwandelte sich das Herz des Pharaos und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Und er spannte seine Wagen an, nahm sein Volk mit sich und er nahm 600 auserlesene Wagen und alle Wagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf jedem von ihnen. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, und er jagte den Kindern Israel nach. Und die Kinder Israel zogen aus mit erhobener Hand, und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Pferde, Wagen des Pharaos und seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot vor Baal-Zephon. Und als der Pharao näher kam, da erhoben die Kinder Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und die Kinder Israel fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen: Lass ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen? Denn es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Rede zu den Kindern Israel, dass sie aufbrechen. Und du erhebe deinen Stab und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, dass die Kinder Israel mitten in das Meer hineingehen auf dem Trockenen. Und ich, siehe, ich will das Herz der Ägypter verhärten und sie werden hinter ihnen herkommen und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, in seinen Wagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich verherrlicht habe an dem Pharao, an seinen Wagen und an seinen Reitern. Und der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, brach auf, trat hinter sie und die Wolkensäule brach auch auf von vorn und stellte sich hinter sie. Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort, auf der Seite der Ägypter, Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So näherte sich jenes diesem die ganze Nacht nicht. Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, und der Herr trieb das Meer durch einen starken Ostwind weg, die ganze Nacht, und machte das Meer trocken, und die Wasser wurden gespalten, und die Kinder Israel gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter jagten ihnen nach und kamen hinter ihnen her, alle Pferde des Pharaos, seine Wagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah in der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er stieß die Räder von seinen Wagen und ließ es fahren mit Mühe. Und die Ägypter sprachen: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, dass die Wasser über die Ägypter zurückkehren, über ihre Wagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kehrte beim Anbruch des Morgens zu seiner Strömung zurück und die Ägypter flohen ihm entgegen und der Herr stürzte die Ägypter mitten ins Meer. Und die Wasser kehrten zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Heeresmacht des Pharaos, die hinter ihnen her ins Meer gekommen waren. Es blieb auch nicht einer von ihnen übrig. Und die Kinder Israel gingen auf dem Trockenen mitten durchs Meer, und die Wasser waren ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und so rettete der Herr Israel an diesem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres, und Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Wenn man mich fragen müsste, was sind so die gewaltigsten Geschichten der Bibel, dann zählt das definitiv dazu. Und es ist so, dass im Alten Testament dieses Wunder, diese Situation immer wieder aufgegriffen wird und als das größte Wunder Gottes im Alten Testament bezeichnet wird. Und ich denke, wir können nachvollziehen, warum. Ja? Also wenn man ein spannendes Buch liest und danach das hier liest, dann denkt man, ein spannendes Buch können wir zur Seite lesen, wir lesen jetzt nur noch die Bibel. Hoffentlich machen wir das genauso. Das ist wirklich Nervenkitzel pur, was die Israeliten hier erlebt haben. Wir können diesen Text, oder beziehungsweise ich möchte diesen Text gerne in 7 Szenen einteilen. Und wir werden Szene für Szene durchgehen und sehen, was wir dann aus diesen einzelnen Abschnitten lernen können für unser Leben. Vielleicht erstmal die Grundlage grundsätzlich dahinter. In 1. Korinther Kapitel 10, da greift Paulus das auf und gerade die Geschichte des Volkes Israel, wie sie in Ägypten waren, wie sie aus Ägypten herausgeführt wurden, wie sie durch die Wüste gingen, das Land einnahmen und so weiter, das ist eine sehr besondere Phase des Volkes Israel und im Neuen Testament werden wir dazu ermutigt, das gut zu studieren, denn wir sollen von dem, was die Kinder Israel erlebt haben, sollen wir lernen und das wollen wir heute tun. Also, fangen wir an. Die erste Szene, die ich hier, ich werde das immer so machen, wenn die Szenen durchgehen und ich nenne kurz die Überschrift nochmal und dann werden wir schauen, was wir daraus mitnehmen können. Die erste Szene, das ist Vers 1 bis Vers 4, das ist so ein bisschen die Einführung in diese Situation, die habe ich mit der Überschrift betitelt, Gottes verwirrender Plan. Also, werfen wir nochmal einen Blick auf die Geschichte und hier sind so ein paar Ortsnamen gefallen, mit denen wahrscheinlich die meisten von uns nicht so viel anfangen können, einschließlich meiner selbst. Ich musste auch nachgucken, okay, wo liegt das überhaupt? Und Gott sagte hier zu Mose, das Ganze findet so ein bisschen im Hintergrund statt, ja, das, was hier passierte, wusste der Pharao nicht, davon wussten die Kinder Israel wahrscheinlich nur indirekt was über Mose, aber das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall redet hier Gott zu Mose und er sagt ihm, ihr sollt, also das Wort umkehren ist immer im Kontext einer Flucht immer eine schlechte Idee. Ja? Aber er sagt hier, ihr sollt umkehren und sich lagern vor Pi-Hachiroth zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Man weiß nicht so hundertprozentig, wo das Ganze geografisch liegt, aber wir können uns das folgendermaßen vorstellen. Also die geografisch halbwegs bewanderten Israeliten, die wussten, Kanaan liegt da, wo die Sonne aufgeht. Also heißt, wir ziehen nachts los, morgens geht die Sonne auf und wir sehen schon so, die ist so ein bisschen links von uns, das heißt, wir ziehen Südost. Ist nicht ganz die richtige Richtung, aber ungefähr nachvollziehbar. Gott wollte nicht, dass sie direkt am Mittelmeer lang gingen, weil das viele Kämpfen würde sie wahrscheinlich abschrecken. Deswegen entschied sich Gott, wir gehen ein Stück durch die Wüste. Aber dann passiert hier etwas, und das lesen wir hier in diesem Text, dass selbst für die wirklich, hartgesottenen Israeliten ein ziemlicher Schock gewesen sein muss. Sie machen plötzlich eine Drehung und wandern jetzt auf einem Weg, ja, und wandern in eine Richtung, Richtung Sonnenuntergang. Und jeder von denen wusste, da kommen wir her, da liegt Ägypten. Was machen wir hier eigentlich? Aus menschlicher Sicht wirklich ganz falsch. Ein guter Fluchtplan sieht definitiv anders aus. Normalerweise sucht man das weiter und versucht, den Ort, von wo man flieht, möglichst schnell hinter sich zu lassen. Aber die Kinder Israel machen hier plötzlich eine Drehung und gehen wieder Richtung Ägypten und dann, wirklich strategisch maximal schlecht, lagern sie sich vor einem Meer, also quasi in eine Sackgasse hineingelaufen, plötzlich und das mit Ansage Gottes. Das Fazit des Pharaos ist nicht verwunderlich. Der Pharao ist in der gesamten Geschichte Israels oder hier auch gerade in der Geschichte des Auszugs immer ein Sinnbild für den Aufstand gegen Gott, ein Sinnbild für die aufständische Gesellschaft, die gegen Gott leben will. Und der Pharao, schaut mal, was der hier sagt. Vers 3. Verwirrt irren sie im Land. Der sagt nichts anderes als, die sind verwirrt. Also die Kinder Israel, die sind verwirrt. Vielleicht kommt uns das ein bisschen bekannt vor. Wir tun, was Gott sagt, und die Welt sagt, boah, die sind verwirrt. Ja, also die haben nicht mehr alles beisammen. Sagen die allen Ernstes, Ehe nur zwischen Mann und Frau und überhaupt Ehe? Ach so, das steht in der Bibel. Ja, die machen auch noch das, was in der Bibel steht. Die sind verwirrt. Die kommen von einem anderen Stern. Das ist genau das gleiche Denken und die gleiche Bewertung, die du bekommen wirst, wenn du Gottes Wort hältst und die Welt über dich aussprechen wird. Verwirrt. Die Welt bewertet Gehorsam gegen Gott als verwirrt. Und nichts anderes passiert dich hier. Gott sagt auch, warum das Ganze so passieren soll, aber da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Die zweite Szene beginnt ab Vers 5 und geht bis Vers 9. Ich habe diese Szene überschrieben mit den Worten Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Der Text beschreibt uns hier, dass sich die Ägypter, nachdem sie merken, okay, die Israeliten sind offensichtlich verwirrt, oder beziehungsweise das sieht sehr verwirrt aus, was sie tun, beschließen die Ägypter loszuziehen und wieder hinter den Israeliten herzukommen. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, die Ägypter selbst waren es, die Israeliten haben ja wegziehen lassen. Sie haben sie weggejagt, sie haben ihnen Gold gegeben, Silber gegeben, sie haben gesagt, lasst uns bloß in Ruhe. Nur das Problem war, dass Ägypten ja völlig zerstört war. Und jetzt lassen sie einfach so ihre stärkste Arbeitskraft einfach so gehen. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass die Ägypter in dieser Zeit nicht so unbedingt gut auf das Volk Israel zu sprechen waren. Und dementsprechend war da ganz viel Wut und Emotion mit dabei. Und zwei ganz interessante Wörter oder zwei Worte, zwei Formulierungen möchte ich aus dieser Szene hervorheben. Und ich glaube, dass die auch sehr, sehr wichtig sind in dieser Szene. Und zwar einmal der Ausspruch in Vers 8. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten. Das hat Gott schon vorher mehrmals gesagt und auch schon mehrmals gemacht. Und wir möchten einmal ganz kurz darauf eingehen, was das eigentlich bedeutete. Verhärten ist ein sehr interessanter Begriff. Und wenn wir uns im heutigen Sprachgebrauch anschauen, wo kommt das eigentlich her, dann kennen wir den Begriff Härten aus der Metallverarbeitung. Und im Endeffekt bedeutet Härten Folgendes, ich friere den letzten formbaren Zustand ein. Ja? Also ein Schmied kennt das sehr gut, der kloppert auf einem Metall rum, macht das immer wieder schön heiß, formt das so, wie er das möchte, macht es dicker, dünner, länger, kürzer und so weiter. Und wenn er sagt, jopp, das ist gut, dann härtet er das, indem er das in kaltes Wasser steckt und dann ist vorbei. Da lässt sich nicht mehr viel machen. Und wenn Gott sagt, ich verhärte das Herz des Pharaos, dann bedeutet das im Endeffekt, Gott sagt ja zu dem Nein des Pharaos. Der Pharao sagt die ganze Zeit Nein. Er lehnt sich die ganze Zeit gegen Gott auf und irgendwann sagt Gott, okay, du hast Nein gesagt zu mir, dann sage ich dazu jetzt ja. Und das war der schlimmste Punkt für den Pharao, den er erreichen konnte. Das ist auch im Leben eines Menschen das Schlimmste, was ihm passieren kann, wenn Gott ja zu seinem Nein sagt. Er hat diesen Point of No Return überschritten. Das kommt aus dem Englischen, bedeutet ein Punkt, an dem man nicht mehr umkehren kann. Und diesen Punkt hatte der Pharao überschritten. Er hätte die Israeliten einfach in Ruhe lassen sollen, aber er ist hinterhergegangen. Er hat mit seiner ganzen Macht, mit seinem ganzen Willen, mit seiner ganzen Kraft gezeigt, ich bin gegen Gott. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann ist das so. Und schauen wir, was hier passiert mit Menschen, die gegen Gott sind, mit dem Pharao, der sich gegen Gott auflehnt. Und es ist wieder ein sehr interessanter Ausspruch. Und zwar, die Ägypter erreichten sie. Ist das nicht ein bisschen irritierend? Da ist der Gottlose, der sich gegen Gott auflehnt, Gott verhärtet sein Herz. Und was passiert? Er erreicht sein Ziel. Es sieht ja so aus, als ob er geschafft hat, was er sich vorgenommen hat. Die Israeliten sitzen in der Falle und die Ägypter sind ganz nah dran gekommen. Und das Verheerende, vor allem für die Israeliten, muss das in dieser Situation wirklich schwierig gewesen sein. Und das sehen wir gleich auch, dass es das war. Sie sind jetzt in einer Sackgasse, weil sie auf Gott gehört haben. Sie haben genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Sie sind umgekehrt, sie sind nach Pi-Hahiroth gezogen, sie haben vor dem Meer gezeltet, strategisch überhaupt nicht klug. Und jetzt sitzen sie in der Sackgasse und ein Riesenproblem lauert vor der Tür, weil sie gehorsam waren, oder? Das muss man verarbeiten als Mensch und das ist definitiv nicht einfach. Aber wir lernen hier aus dieser zweiten Szene, dass Gott manche Probleme bewusst zulässt. Und ich möchte so weit gehen, dass ich glaube, dass Gott manche Schwierigkeiten in unserem Leben sogar will. Aber nicht, weil er Spaß daran hat, uns leiden zu sehen, sondern weil er ein ganz bestimmtes Ziel damit verfolgt. Und das sehen wir auch gleich. Wir kommen zur dritten Szene und sehen einmal, wie kann man auf diesen Umstand reagieren. Die dritte Szene geht von Vers 10 bis Vers 14. Ich habe sie überschrieben mit den Worten Murren oder Glauben. Man kann das als Frage stellen, also Murren oder Glauben, was willst du tun? Oder auch einfach nur als eine Aussage, Murren oder Glauben. Es gibt halt zwei verschiedene Möglichkeiten, auf diesen Umstand zu reagieren. Die Geschichte zeigt uns zumindest, dass es hier zwei verschiedene Reaktionen gab. Es gab das Volk, sie murrten, sie fingen an zu klagen und sie fingen menschlich absolut nachvollziehbar an zu sagen, was hast du hier gemacht, Mose, was ist hier passiert? An dieser Stelle möchte ich einmal klarstellen, ich persönlich möchte mich davon distanzieren, auch nur den leisesten Ansatz von Vorwurf den Israeliten zu machen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon über weitaus weniger schlimme Dinge gemurrt, als über bevorstehenden Tod und Sklaverei. Ja. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich auch gemurrt. Und die Israeliten murren. Und ich kann das menschlich vollkommen nachvollziehen, dass sie murren. Aber wir sehen hier den heftigen Kontrast in dem Verhalten Moses. Und was sagt er? Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute verschaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr fortan nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Interessante Beobachtung an dieser Aussage Moses ist, alles, was er sagt, sagt er in Zukunftsform. Gott wird, ihr werdet sehen, steht und Gott wird kämpfen. Warum sagt Mose das? Weil er glaubt. Mose sagt dem Volk, fürchtet euch nicht. Und das sagt er nur deshalb, weil Gott ihm die Zusage gab. Und das hat ihm gereicht. Gott hat gesagt, er wird sein Volk rausführen, dann wird er das machen. Keine Ahnung wie. Wir sehen in den Worten Moses, dass Mose nicht genau wusste, wie Gott das machen wird. Denn er sagt hier, steht und seht die Rettung des Herrn. Und dann sagt er, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Wisst ihr, was das Erste ist, was Gott als Nächstes sagt? Steht auf. Geht los. Ja, also Mose hat gerade noch gesagt, steht. Ja, das war jetzt nicht völlig falsch, denn in gewisser Hinsicht ist es schon so, dass die Israeliten verhältnismäßig wenig gemacht haben an dem Sieg über die Ägypter. Das hat alles Gott gemacht. Aber es ist trotzdem interessant hier zu sehen, Mose wusste noch nicht genau wie, aber er wusste, Gott wird und das reichte ihm. Und er hielt fest an dem Glauben und an dieser Zuversicht. Und ich finde diesen Kontrast so bewundernswert. Und das, denke ich, sollten wir auch mitnehmen. Ja? Glaube an die Zusagen Gottes erst recht dann, wenn er sie prüfen will. Erst recht dann, wenn ein Problem eintritt. Aber bitte nicht falsch verstehen. Es gibt Sackgassen, in die laufen wir rein, weil wir sturköpfig sind. Das ist eine andere Situation. Wir reden hier nur über Probleme, in die du reingelaufen bist, weil du Gott gehorcht hast. Ja? Wenn das der Fall ist, verliere nicht den Mut. Bitte nicht. Gott hat was Großes damit vor. Okay, die fünfte Szene. Ihr seid alle noch bei mir. Ich muss mich voll beeilen. Ey. Ich habe Viktor gesagt, ich brauche nur 30 Minuten. Jetzt ist schon knapp. Die fünfte Szene, 15 bis 20, ja, habe ich überschrieben mit den Worten, der Herr tritt ein. Und ich habe gerade schon kurz vorweggenommen, die ersten zwei Sätze Gottes sind sowas von interessant. Ja. Zuerst sagt er, was schreist du zu mir, zu Mose? Boah, ich weiß nicht, wie mir der Puls gegangen wäre, wenn ich zu Gott gebetet hätte in dieser Situation und dann sagt Gott zu mir, was schreist du zu mir? So als ob nichts wäre, ja, hallo? Wir stehen kurz vorm Tod eigentlich so, ne? Ist ja irgendwo logisch, warum ich schreie. Aber dann sagt Gott etwas noch Faszinierenderes. Rede zu den Kindern Israel, dass sie aufbrechen. Kurz erinnern an die Situation. Also, vor uns großes Meer, noch hat sich da gar nichts geteilt. Das ist immer noch da. Hinter uns Ägypten. Und Gott sagt, packt eure Sachen. Was? Wir sollen unsere Zelte zusammenbauen, Sachen packen? Aber Mose, mit Gepäck kann man schwieriger kämpfen und schwieriger schwimmen. Das sind zwei Nachteile eigentlich für Sachen packen. Und du sagst, Sachen packen? Also Gott hat das gesagt. Ja, aber Mose sollte es dem Volk weitersagen. Ich weiß nicht genau, wie die darauf reagiert haben. Also doch, wissen wir, sie haben es gemacht und das war ihre Rettung. Denn Gott sagt weiter, und du erhebe deinen Stab, strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, dass die Kinder Israel mitten in das Meer hineingehen auf dem Trockenen. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott in diesem Satz kein einziges Mal sagt, dass er selbst das spalten wird, sondern er sagt, Mose, geh du und spalte das Meer. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken Mose zum Wasser gegangen ist und seine Hand darüber ausgestreckt hat. Gott hat ihm vorher gesagt, du sollst es spalten. Ich würde mich fragen, Gott, wie soll ich das machen? Ja? Aber das ist so faszinierend, wie viel Glauben wir hier in dieser Situation sehen. Mose geht los, er macht genau das. Gott sagt dann im weiteren Verlauf, dass er die Ägypter weiter verhärten wird. Sie werden hinterherziehen. Das Meer wird sich dann spalten oder das Meer soll sich dann spalten. Mose soll es spalten. Und dann tut Gott etwas sehr Interessantes. Er geht los, er bricht auf. Er geht los hinter das Volk, stellt sich in einer Wolke hinter das Volk und versperrt die Sicht für die Ägypter. Er hält die Ägypter auf und sorgt dafür, dass das Volk eine ganze Nacht lang Zeit gewinnt. Mose ist gehorsam, geht im Glauben zum Wasser, streckt seine Hand darüber aus und auf einmal wird es richtig windig. Und was Wind anrichten kann, haben wir die letzten Tage gemerkt, ja. Und der Text sagt uns, dass Gott einen sehr starken Ostwind schickte. Einen Ostwind, der das Meer spaltete. Dieses Phänomen kannte man durchaus in dieser Region. Das habe ich gelesen zumindest. Nichtsdestotrotz, das ist ein Wunder Gottes. Das Timing, die ganze Zusammensetzung der ganzen Faktoren, die dort mit einspielen mussten, das war Wirken Gottes zu 100%. Gott schickt diesen Wind, diese Naturgewalt und teilt das Meer. Und so sind wir auch schon gleich bei der 6. Szene, kurz ab. Die 5. Szene, da nehmen wir mit Glaube an Gott und das führt zur Rettung. Entschuldigung, der Herr hilft ganz sicher, das habe ich hier als Anwendung mitgeschrieben, der Herr hilft ganz sicher. Also Gott sagt seine Hilfe zu und nun kommen wir zur 5. Szene, der Herr rettet. Vers 21 bis 25. Also, die Geschichte kurz zusammengefasst. Gott teilt das Meer, schickt einen starken Ostwind, Israel wird gerettet. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Die Ägypter ziehen hinterher, das ist noch nicht so interessant, hat Gott ja vorher gesagt, die werden das machen. Und dann lesen wir Vers 24. Und es geschah in der Morgenwache, da schaute der Herr in der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Verwirrung kennen wir schon, oder? Das war genau das, was der Pharao am Anfang über die Israeliten gesagt hat. Also übrigens in manchen Übersetzungen steht da, er brachte einen Schrecken über sie. Aber man kann es auch mit Verwirren übersetzen. Und das ist so interessant. Am Anfang hielt der Pharao diejenigen, die taten, was Gott wollte, für verwirrt. Aber derjenige, der ihnen den Auftrag gab, Gott selbst, verwirrte am Ende diejenigen, die gegen ihn kämpften. Und er verwirrte das Heer der Ägypter. Er stieß die Räder von seinen Wagen, er ließ es fahren mit Mühe. Und die Ägypter erkannten, das hat keinen Zweck. Gott kämpft für sie gegen uns. Und Gott rettet hier das Volk. Der Glaube an Gott führte zur Rettung. Die Auflehnung gegen Gott führte zu Verwirrung und Unglück. Und so kommen wir zur vorletzten Szene. Der Herr richtet. Vers 26 bis 28 beschreibt, wie Gott das Meer wieder zurückkehren lässt. Er gibt den Ägyptern nicht mehr die Zeit, aus dem Wasser zu fliehen, sondern er lässt die Wasser kommen und das ganze Heer Ägyptens kommt ums Leben. Und somit ist auch der letzte Strohhalm, an dem sich Ägypten noch geklammert hat in der Auflehnung gegen Gott, nämlich seine Kriegswaffen, der ist kaputt. Ägypten war zu diesem Zeitpunkt komplett am Boden. Gott verherrlichte sich durch seine Macht. Er machte das Stolze niedrig. Den, der sich gegen Gott erhob, den erniedrigte er und den Schwachen, ein wehrloses Volk, Frauen und Kinder, also ganz wehrlos waren sie nicht, aber ja, nichts im Vergleich zu der Macht Ägyptens, diese machte er stark. Nur durch seine Macht. Ja, und die letzte Szene, Vers 29 bis 31, ihr habt vielleicht gerade schon im Text gemerkt, das ist so eine Art Zusammenfassung, die Mose hier formuliert hat. Ja, da wird nochmal auf alles eingegangen. Und genauso möchte ich jetzt auch hier diese Überschrift wählen. Da haben wir keine weiteren Punkte zu. Diese Überschrift ist so ein bisschen auch angelehnt an ein Sprichwort, das kennt ihr vielleicht. Wer zuletzt lacht, ja, das Sprichwort kennt ihr, oder? Ich beende es aber ein bisschen anders. Wer zuletzt lacht, hat vorher auf Gott gehört. Und ich glaube, dass genau das hier auf die Israeliten zugetroffen hat. Ja? Sie sind in eine Sackgasse gelaufen, aber nicht, weil Gott sich verplant, verkalkuliert hat oder weil da einfach ein Missgeschick passiert ist, sondern weil Gott seine Macht zeigen wollte. Und sie haben auf Gott gehört und das können wir mitnehmen. Ich fasse das ganz, ganz kurz zusammen. Was nehmen wir mit? Die Welt bewertet Gehorsam gegen Gott als verwirrt. Merk dir das. Wenn du Gott gehorsam sein willst, wirst du damit konfrontiert werden. Manche Probleme lässt Gott bewusst zu. Schreibt euch auf, Jakobus 1, Vers 12, da steht es quasi auch nochmal wörtlich. Warum? Nämlich, damit wir glauben, damit wir im Glauben wachsen, damit wir im Vertrauen wachsen. Und das ist die dritte Anwendung. Glaube an Gottes Zusagen erst recht, wenn er sie prüfen will. Denn, die vierte Anwendung, der Herr hilft ganz sicher. Also sei bereit. Gott sagte den Israeliten, packt eure Sachen. Ja. Das Meer hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht geteilt, aber ich mache das schon. Glaube an Gott, das ist Rettung. Die Auflehnung gegen Gott ist Verwirrung und Unglück. Und das, denke ich, können wir mitnehmen. Wer zuletzt lacht, der hat vorher auf Gott gehört. Also möchte ich dich ermutigen, vertraue auf Gott, hör auf Gott und nimm das, was wir hier von Israel lernen können, auch für dein Leben mit. Wenn Gott dich manchmal in eine Situation führt oder in eine Sackgasse, in der du nicht mehr so genau weißt, wie geht's weiter. Gott hat einen Ausweg. Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Wer beten möchte, darf das gerne tun und ich schließe das dann ab.